Heute bei «Apropos» die historische Wurzeln des Nahostkonflikts. Was heute in Israel und im Gazastreifen passiert, ist die Fortsetzung von einer Geschichte, die schon 100 Jahre alt ist. Es ist eine gewalttätige Geschichte. Es gibt wohl kein anderes Gebiet auf der Welt, das seit Jahrzehnten so umkämpft ist. Heute schauen wir apropos auf die historischen Ursachen des Konflikts in Israel zurück. Und wir fragen uns, was die Geschichte mit der Wahrnehmung von diesem Krieg zu tun hat. Eine Wahrnehmung, die so hässig ist wie eigentlich immer, wenn so ein Konflikt im Nahen Osten geht. Im Studio bei mir steht jetzt Christoph Münger, der Auslandschef der Medien, um mit mir über die Fragen zu reden. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hallo Christoph.
Salve Philipp.
Christoph, tust du die Kommentare unter unseren Artikeln noch lesen oder bist du sogar noch auf Twitter?
Beides. Also die Beiträge von den Leserinnen und Lesern schaue ich an. Also meistens eher kursorisch, denn sind doch recht viele gerade bei dem Thema. Auf Twitter bin ich auch, halte mich aber eigentlich immer schon zurück. Also ich poste da einen oder anderen Text von mir oder von Kolleginnen oder Kollegen und auf die Debatte lasse ich dort eigentlich nicht ein. Und schon gar nicht zum Nahostkonflikt, denn das bringt wirklich gar nichts.
Es ist wahnsinnig hässig dort, oder?
Ja, eben, darum, also ich führe sehr gerne Diskussionen, wie jetzt da in dem Rahmen, oder wir haben auch einen Chat gemacht, wo Leserinnen und Leser können Fragen stellen können. Da kann man noch nachschauen, wer es interessiert, und das finde ich völlig okay, das ist gut, man muss über die Sache reden können, aber das ist so eine überhitzte Diskussionskultur, die ich sehr ungesund finde.
Kannst du mir erklären, dass die Diskussionskultur auf Twitter überhitzt ist, das wissen wir alle. Beim Nahostkonflikt ist sie noch ein bisschen überhitzter. Kannst du mir erklären, woher der Furor kommt?
Ich probiere es. Also, es ist eigentlich so, es sind einfach zwei Völker, die das gleiche Land wollen, at the end of the day. Und das ist natürlich schwierig. Und dazu kommt noch erschwerend, dass in Jerusalem, wo mitten in dem Land innen ist, die drei grossen monotheistischen Weltreligionen dort ihre Heiligtümer haben. Also die Araber haben mit dem Felsendom, das ist auch Al-Quds-Moschee genannt, das drittgrösste Heiligtum in der islamischen Welt. Denn die Juden haben ihre Klagemauer, das Heiligtum aus der Zeit des Herodes, also aus der Zeit von Geburt Christi, wir kennen das ja von der Weihnachtsgeschichte. Und für Christen selber ist Jerusalem der Ort der Kreuzigung von Jesus Christus und natürlich darum der wichtigste Pilgerort. Und das auf einem Quadratkilometer, wo die drei Religionen zusammenkommen, und das kann eigentlich gerne nicht gut gehen. Und ist auch eigentlich fast gar nie gut gegangen.
Der Konflikt hat eine historische Komponente, man hört es jetzt bei dir schon. Ich würde jetzt gerne auf die letzten 100 Jahre zurückschauen, wo man wie nachverfolgen kann, wie der Konflikt entstanden ist. Kannst du mir sagen, Christoph, wie hat das Gebiet vom heutigen Israel um etwa 1900 ausgesehen?
Ja, das Gebiet hat zum Osmanischen Reich gehört. Das haben dort Muslime, Christen und auch Juden gelebt. Und das mehr oder weniger friedlich nebeneinander. Weil die Verwaltung, die ist eben von Istanbul ausgekommen. Das war eine höhergeordnete Autorität. Das war das Zentrum des Osmanischen Reichs, wo weite Teile von dieser Gegend umfasst hat. Also es hat gereicht vom Balkan, rund ums östliche Mittelmeer und Nordafrika dazugehört. Und der aktuelle Konflikt zwischen Palästinenser und Israeli geht das nicht zurück auf Kain und Abel, sondern das ist wirklich eine jüngere Sache.
Mhm. Das ist auch die Zeit, wo der erste Zionistenkongress stattgefunden hat.
Ja, das war 1897 in Basel gewesen. Da hat man erstmals praktische Schritte unternommen, um internationale Unterstützung überzukommen für einen jüdischen Nationalstaat in Palästina, wo da eben noch Teil war vom Osmanischen Reich.
Das heisst, es war schon immer die Idee, einen Staat Israel zu gründen?
Es war Erfolg in erster Linie von der Entstehung der Nationalstaaten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Schweiz ist in dem Sinn auch dann ja 1848 gegründet worden. Als Folge davon haben auch die ethnischen Araber in der Region Nationalbewusstsein entwickelt und haben sich ab dann als Palästinenser verstanden. Gleichzeitig ist, wie erwähnt, der Zionismus attraktiver geworden. Auch das Judentum ist nicht mehr nur als Religion angeschaut worden, sondern auch als Nationalität und hat darum einen Nationalstaat verlangt. Weil die Juden während Jahrhunderten verfolgt worden sind, ist für die Zionisten natürlich die Gründung von einem Nationalstaat auf dem Gebiet von Palästina eine Möglichkeit gewesen, endlich eine sichere Heimat überzukommen. Und darum sind auch in den ersten Jahrzehnten vom 20. Jahrhundert sehr viele Juden, Zehntausende, in die Region ausgewandert und sie haben sich dort zusammengetan, in denen Kibbutzim. Also das sind so ländliche Siedlungen gsi, Dörfli in dem Sinn, wo man das Eigentum gemeinsam verwaltet hat und auch sich basisdemokratische Strukturen gegeben hat. Politisch könnte man sagen, sie sind linksorientiert gsi in dem Sinn und sind jetzt genau ja die Kibbutzim gsi an der Grenze zum Gazastreifen, wo so brutal überfallen worden sind und wo wahnsinnig viele Leute abgemetzelt worden sind.
Das ist noch alles vor dem Ersten Weltkrieg passiert, was du jetzt mir erzählt hast, oder?
Ja, richtig. Dann ist der Erste Weltkrieg gekommen und mit dem Ersten Weltkrieg ist dann auch das Osmanische Reich untergegangen. Die Siegermächte Frankreich und Großbritannien haben sich nachher den Nahen Osten aufteilt, wobei eben die Briten dann das sogenannte Mandat für Palästina übernommen haben. Die Briten haben die jüdische Einwanderung aus Europa weiterhin zugelassen, was aber dann zur Folge hat, dass die Spannungen vor Ort zwischen den Arabern und den Juden zugenommen haben. In den 30er Jahren haben darum die Briten die Zuwanderung eingeschränkt, weil sie haben das Problem gefunden, das können wir nicht mehr richtig kontrollieren, worauf die Juden ihrerseits den Milizen gegründet haben und sie haben dann mit diesen Milizen gegen die lokalen Araber gekämpft und gleichzeitig auch gegen die britischen Kolonialherren. Und einer von denen ist unter anderem eben der Menachem Begin, der spätere Premierminister, und der ist hier steckbrieflich gesucht worden, also hat das Terrorist gehalten.
Mm. Die Engländer haben von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt. Über das reden wir heute noch. Wir reden zum Beispiel über die Balfour-Erklärung von 1917. Das war die erste Anerkennung von der jüdischen Staatsidee durch eine Grossmacht. Wie wichtig war die Erklärung?
Ja, sie wird immer wieder zitiert und sie ist sicher sehr wichtig gewesen, weil damit hat die britische Regierung ihre Unterstützung für die Schaffung für einen jüdischen Staat auf dem Gebiet in Palästina eigentlich zugesichert. Der Namensgeber war der damalige britische Außenminister, der Arthur James Balfour. Und da drin haben sie eigentlich gesagt, dass sie eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk schaffen in dem Gebiet. Sie haben sich mit dem Schreiben auch an die Verantwortung der zionistischen Weltorganisation gerichtet. Aber die Araber sind natürlich nicht begeistert gewesen und es ist dann so noch mehr Zusammenstöße gekommen, sogar zum Massaker.
Das grösste Massaker hat dann aber in Europa stattgefunden. Der Zweite Weltkrieg war und der Holocaust.
Ja, kann man nicht überschätzen für die Bedeutung der Gründung von Israel. Es sind dann sehr viele Juden nach Palästina geflochten. Und nach dem Ende des Krieges ist es sichtbar geworden, was Nazi-Deutschland den Juden angetan hat mit dem ganzen Holocaust. Und damit hat auch der Support für einen jüdischen Staat im britischen Mandatsgebiet natürlich dann zugenommen. Das hat man vor allem in Europa und auch in den USA aus schlechtem Gewissen gemacht, hat man die Unterstützung gefördert, weil man den Holocaust eben nicht verhindert hat. Und die USA sind dann eigentlich von Anfang an wirklich Pate gestanden. Präsident Truman hat die Gründung von dem Staat Israel unterstützt.
Mhm. Wir sind jetzt kurz vor der Gründung von Israel. Die Araber sind aber immer noch auf diesem Gebiet. Oder sie leben immer noch dort.
Genau, das Problem ist ja nicht aus der Welt geschaffen. Die Briten sind mehr oder weniger weg. Sie sind auch nach dem Zweiten Weltkrieg extrem geschwächt gewesen. Sie haben die Kolonien nicht mehr richtig können kontrollieren. Und darum hat die UNO, die nach dem Krieg 1945 gegründet worden ist, dann 1947, eine von der ersten Resolutionen, also Resolution 181 ist es, einen Teilungsplan vorgeschlagen, wo man das Gebiet, die arabische Gebiete und die jüdische Gebiete, also in Palästina und Israel, sollen aufteilen und das nebeneinander. Jerusalem mit all den heiligen Städten, die ich vorher erwähnt habe, wäre zur internationalen Stadt erklärt worden und für alle zugänglich gewesen. Das wäre eigentlich die Idee gewesen. Und damit hätte die Gewalt beendet werden, die die Briten nicht mehr können verhindern können.
Und das hat geklappt?
Nicht wirklich, oder? Die Juden haben den Plan akzeptiert und sofort die Gründung vom Staat Israel ausgerufen. Die Palästinenser haben aber den Plan abgelehnt. Und zwar insbesondere auf Druck von den arabischen Nachbarn, die gesagt haben, ja, der Plan ist ein weiterer Teil des europäischen Kolonialismus. Und die Araber haben auch dem neuen, jungen Staat Israel, der unter der Führung stand, ist vom Staatschef Ben-Gurion den Krieg erklärt. Und dann ist es eben eigentlich so richtig losgegangen zwischen dem Konflikt zwischen den Arabern und Israelis. Die Israelis haben dann den ersten Krieg von 1948 gewonnen und im Vergleich zu dem Abteilungsplan eben sehr viele zusätzliche Gebiete erobert, unter anderem auch West-Jerusalem. Sie sind also eigentlich von dem Territorium her an das Jerusalem angekommen. Vorher ist das Jerusalem ja noch eigentlich eine Insel gewesen, eine internationale Insel, jetzt sollte sie gemäss dem Abteilungsplan im palästinensischen Gebiet.
Das heisst, die Gründung war schon recht blutig gewesen.
Ja, Und zwar vor allem auch für Palästinenser. Die Israelis haben sehr viele Palästinenser vertrieben. Die leben heute noch in Flüchtlingslagern, in Amman zum Beispiel, in Beirut, natürlich auch im Gazastreifen, in den umliegenden Ländern. Und die Flüchtling-Community, die ist angewachsen, eigentlich auf 7 Millionen heute. Das sind sehr viele Leute. Die Palästinenser reden hier von der Nakba. Das ist das Wort für Katastrophe. Ihnen ist nur der Gazastreifen und das Westjordanland übrig geblieben nach dem Krieg. Und der Gazastreifen ist von Ägypten kontrolliert worden und das Westjordanland von Jordanien.
Und wie viele Menschen haben damals gelebt in Israel?
Da war es etwa 1 Million, oder? Heute sind es 9 bis 10 Millionen, also vergleichbar mit der Schweiz.
Nach dem ersten Sieg nach der Gründung des eigenen Staates hat sich Israel 20 Jahre lang in einem ständigen Abwehrkampf gegen sämtliche Nachbarn befunden. 1967, fast 20 Jahre nach der Gründung des Staates Israel, hat sich das geändert. Was ist denn passiert?
Ja, es ist gefolgt von einem grossen militärischen Sieg. Die arabischen Staaten rundherum haben massiv aufgerüstet und auch eine Kriegsrhetorik an den Tag gelegt, dass man gewusst hat, da kommt etwas auf Israel zu. Dann haben sie mit einem sehr waghalsigen, aber auch brillanten Plan die Luftwaffe der Ägypter am Boden zerstört. Mit einem Angriff unter der Radar sind sie nach Ägypten geflogen. Als Folge davon haben sie dann auch innerhalb von 6 Tagen alle palästinensischen Gebiete erobert, auch die Golanhöhen, die zu Syrien gehört haben, und die ägyptische Sinai-Halbinsel. Und die Folge davon, es ist ein neues Selbstverständnis entstanden, ein Selbstverständnis von Macht gegenüber den Arabern. Man hat sich Araber gegenüber überlegen gefühlt. Und seither sind aber, und das ist die andere Seite von dem Sieg, seither sind eigentlich die Israelis für Palästinenser verantwortlich, die in diesen besetzten Gebieten leben, weil als Besatzungsmacht ist man für die Leute verantwortlich.
Eben, du hast schon erwähnt, der 6-Tage-Krieg war ziemlich wichtig für das eigene Selbstverständnis von Israel.
Ja, man redet sogar von einer zweiten Staatsgründung. Also auch eine zweite Staatsgründung in dem Sinn, dass sich für Israel sehr viel verändert hat. Man ist eine regionale Grossmacht fast geworden durch das.
Zerschmettert worden ist das Selbstverständnis nur wenige Jahre später, 1973, also genau vor 50 Jahren, wo der Yom Kippur-Krieg angefangen hat.
Richtig. Während dem israelischen Viertag, dem Yom Kippur-Viertag, der jetzt ähnlich war wie jetzt bei dieser Attacke von der Hamas. Die Hamas hat ja wahrscheinlich auch auf das anspielen mit dieser Attacke. Etwa die ist auch die Rede vom Oktoberkrieg. Erneut haben die Araber das Land angegriffen, und zwar von allen Seiten. Und sie haben wirklich sich rächen für die sehr dramatische und demütigende Niederlage von 1967. Aber die Israelis haben sich dann nach dem ersten Schock, Golda Meir, es ist ja gerade jetzt auch noch ein Film, Golda heisst der Glaube, über die Ereignisse in den Kino, wo die israelische Regierung schildert, wie sie wirklich komplett überrascht worden ist von dem Angriff von allen Seiten, und sie sind zurückgedrängt worden und man hatte wirklich Angst um die Existenz von Israel. Und dann hat sich der israelische Staatschef, also Golda Meir, und auch der Außenminister und Verteidigungsminister haben sich natürlich flehend an die USA gewendet. Sie sollen ihnen doch helfen. Und der Nixon, der Präsident, hat dann zu seinem Verteidigungsminister gesagt, frag, was sie brauchen, und dann tue es verdoppeln und dann gibst du nicht. Und das ist sehr wichtig gewesen. Und seither ist natürlich Amerika mehr denn je noch nicht nur Pate und Götti, sondern wirklich Schutzmacht von Israel.
Du sagst eben, bis heute sind die USA sehr wichtige Verbündete. Das sieht man auch, dass jetzt Joe Biden nach Israel reist zum Beispiel.
Ja, das ist sehr ein starkes Signal, und der Austausch ist immer sehr wichtig gewesen und hat natürlich auch damit zu tun, dass es gibt sehr starke pro-israelische jüdische Lobbys in den USA, die die Politik beeinflussen vom Weissen Haus, und das dann teilweise auch können. Und auch im Kongress hat sehr starke pro-israelische Kräfte. Das hat in den letzten Jahren ein bisschen abgenommen, aber es ist immer noch sehr ein wesentlicher Faktor in Washington.
Gehen wir nochmal zurück in die Geschichte. Wir gelangen langsam in die Neuzeit. Nach der Staatsgründung kann man die Periode in so eben fixe Kriege unterteilen. Nach dem Yom Kippur-Krieg wird die Situation ein bisschen unübersichtlich, oder?
Ja, kann man sagen, es sind nicht mehr die ganz grossen Schlachten, die geschlagen werden, aber sie ist immer noch sehr von Gewalt überschattet. Also man kann in den 70er Jahren sicher und dann auch in den 80er Jahren den Terrorismus der Palästinenser erwähnen. Man weiss von dem Attentat von den Olympischen Spielen in München 1972. Dort war die PLO unter Führung von Yasser Arafat führend. Dann hat es 1982 einen recht verhängnisvollen Feldzug gegeben von Israel in Libanon, wo sie viel Kredit verspielt haben, den Kredit, den sie vorher hatten, von 67 und 73. Und das Wichtigste ist eigentlich, die Palästinenserfrage ist ungelöst geblieben. Also die Gebiete, die Westbank und der Gazastreifen sind besetzt gewesen. Aber was da genau damit entstehen soll, ist unklar gewesen. Die Flüchtlingsfrage ist natürlich auch nicht klar gewesen. Wenigstens ist 1978 ein partieller Frieden gelungen. Also das ist das Camp David-Abkommen gewesen, wo der Jimmy Carter ausgehandelt hat. Seine grosse Stunde ist das gewesen, zwischen dem Menachem Begin, den ich erwähnt habe am Anfang, und dem Sadat von Ägypten. Da hat Israel den Sinai zurückgegeben, dafür hat es Frieden gegeben mit Ägypten. In den 90er und 0er Jahren ist dann zuerst das Oslo-Abkommen gegeben, wo man gemeint hat, jawohl, jetzt gibt es einen Frieden. Da hat man wirklich viele Utopien drin gehabt. Aber das ist dann auch gescheitert an diesen beiden Intifadas. Intifadas war eigentlich ein Aufstand der Palästinenser. Vor allem der zweite war sehr gewalttätig. Wir erinnern uns da an die Selbstmordattentate, die es gegeben hat, überall. Auf der anderen Seite hat die israelische Armee sehr entschieden zurückgeschlagen. Und sie hat sich die Intifada haben sie vor allem dort reingezündet, dass die Israeli ihren Siedlungsbau in den besetzten Gebieten massiv ausgebaut haben, vor allem in der Westbank. Und Siedlungsbau im besetzten Gebiet ist gemäß internationalem Recht illegal, man darf das nicht. Die Israelis haben sich den 05 aus dem Gazastreifen zurückgezogen, weil sie gefunden haben, Aufwand und Ertrag lohnt sich da nicht mehr. Aber seither herrscht eben dort Hamas, und zwar mehr oder weniger unkontrolliert. Hamas hat sich gegründet als zweite Organisation neben der PLO. Die haben gefunden, PLO, die sind viel zu konziliant. Eben, sie haben auch PLO, also die Fatah, hat Israel in dem Oslo-Abkommen anerkannt. Die haben gesagt, jawohl, Israel existiert, wir anerkennen das. Und die Idee von der Hamas ist, und das ist ihr wichtigstes Ziel, ist Israel zu vernichten. Die Juden zu vernichten, den Staat zu vernichten und schon gar nicht anerkennen. Es ist immer wieder zu Krieg gekommen, also gerade in dem Gazastreifen. 2008 sind dann auch israelische Bodentruppen eingedrungen in Gazastreifen, wollen die Hamas zerstören. Aber wie wir gesehen haben, ist es letztlich nicht ganz gelungen.
Trotz all dem, was du aufzählst, trotz der Gründung von der Hamas, trotz all den blutigen Aufständen, den Attentaten, dem Terror, kann man sagen, dass es eine Tendenz gibt in der Geschichte von Israel, die zu mehr Frieden mit den arabischen Nachbarn führt?
Ja, das kann man sicher sagen. Einerseits haben wir ja das Camp David-Abkommen, wo wirklich etwas unterschrieben worden ist. Auf der anderen Seite hat es ein Abkommen gegeben, auch mit Jordanien. Die Araber haben gemerkt, dass Israel das existiert jetzt und ist in der Region und bringt man nicht mehr weg. Jetzt letztes vor ein paar Jahren sind die Friedensabkommen gekommen, unter der Aushandlung von Donald Trump mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain, den Golfstaaten. Später hat es Abkommen gegeben mit Marokko und Sudan, wobei der gemeinsame Nenner eigentlich meistens die Feindschaft war gegenüber dem Iran. Bei Marokko ist dazu gekommen, dass man die Herrschaft von Marokko über die Abtrünnige Westsahara anerkannt hat und der Sudan ist von der Liste der Terrorstaaten gestrichen worden. Jetzt hat man mit Saudi-Arabien Gespräche geführt, aber die sind jetzt gestoppt worden, weil Saudi-Arabien als Schutzmacht der Palästinenser gilt.
Man kann sagen, dass die Friedensbemühungen halt nicht allen gefallen in der Region.
Ja, insbesondere im Iran nicht. Oder? Die Golfstaaten und auch Saudi-Arabien haben sich natürlich mit Israel zusammentun oder wollen sich mit Israel zusammentun, um der Herausforderung, dem Gegner Iran, dem schiitischen Gottesstaat, können gegenübertreten. Gibt das seit langem und gerade auf geheimdienstlicher Ebene sehr eine enge Kooperation. Wird es wahrscheinlich auch weiterhin gehen. Aber der Iran ist eigentlich der grosse Unruheherd und sie tun ja auch Hamas sehr stark unterstützen. Da werden Waffen geschmuggelt vom Iran über das Rote Meer durch die Sinai-Halbinsel bis in Gazastreifen. Und Teheran gefällt die Eskalation, das ist gar keine Frage. Unklar ist, wie stark das wirklich involviert sie sind jetzt in die Hamas-Attacken mit dem Massaker da im Süden von Israel. Sie haben definitiv ein Motiv, sich daran zu beteiligen.
Im Zusammenhang mit den Anschlägen reden wir jetzt auch immer wieder einmal über die Zwei-Staaten-Lösung. Kannst du mir kurz sagen, was beinhaltet die und warum ist sie so umstritten?
Ja, so umstritten ist sie eigentlich nicht. Also gerade Joe Biden hat sie jetzt wieder gefordert, kürzlich vor paar Tagen. Sie umfasst eigentlich da, dass auf dem Gebiet beide Völker einen Staat überkommen. Aber es ist einfach sehr schwierig geworden, weil mittlerweile 500.000 israelische Siedler in diesem Gebiet vom Westjordanland lebt. Man hat das Gefühl, dort könnte man den palästinensischen Staat irgendwie einrichten und dass man Ost-Jerusalem teilt oder dass mindestens auch Ost-Jerusalem als Hauptstadt gelten von dem Staat. Aber das wird immer schwieriger, weil gerade auch in Ost-Jerusalem hat es mittlerweile sehr viele israelische Siedlungen. Und man muss einfach sehen, klar ist die Zwei-Staaten-Lösung in Europa und in den USA noch ein Thema, aber in der Region selber ist es das eigentlich immer weniger, weil die Realität auf dem Boden lässt es eigentlich fast nicht mehr zu, dass man die Zwei-Staaten-Lösung irgendwie vernünftig umsetzen kann.
Wenn du jetzt auf die 100 Jahre Geschichte auf israelischem Boden oder dort auf dem Gebiet vom heutigen Staat Israel zurückschaust, hat es irgendwo eine Abzweigung gegeben, was anders hätte kommen können?
Ja, ich glaube, der Teilungsplan, den wir am Anfang erwähnt haben, von 1947, das wäre schon eine Lösung gewesen, oder? Also, wir sind immer noch das gleiche Problem. Es sind zwei Völker und wir haben ein Land. Und dann kommen noch die ganzen religiösen, wichtigen Städte dazu. Also, beide wollen das Land. Das wäre eigentlich das Einfachste, enteilt man es, oder? Aber das hätte man hier können. Das wäre vielleicht meines Erachtens ein vernünftiger Plan gewesen. Das wäre eigentlich der einzige Ausweg gewesen, den ich sehe.
Interessant ist ja, dass der ganze Hass nicht nur auf das Gebiet vom Staat Israel beschränkt ist, sondern auch über das auswirkt. Wir haben es ganz am Anfang davon gehabt, wenn man unsere Kommentarspalten liest, wenn man sich auf Twitter bewegt. Woher kommt das?
Ja, viele Leute identifizieren sich mit Israel, oder? Gerade auch in der Schweiz, ist ein kleines Land, wo bedrängt wird und man will sich wehren. Andere Leute identifizieren sich mit den Palästinensern, ein Volk ohne Staat, wie beispielsweise auch Kurden, oder? Also wir haben grosses mögliches Identifikationspotenzial auf beiden Seiten. Dazu kommt natürlich, und das ist ein Treiber, eine Art Rassismus gegenüber Muslimen und Arabern. Also das ist auf der Seite von den Leuten, die eher pro-Israel sind. Und auf der anderen Seite gibt es noch sehr viel Antisemitismus. Also es ist von beiden Seiten her sehr emotional und dann ja, wird es bei dir sehr, sehr schwierig. Das ist, wenn es einen Krieg gibt zwischen, weiß auch nicht, zwei zentralamerikanischen Staaten, ist das Identifikationspotenzial viel kleiner.
Und das ist ja schon ewig so. Das geht noch viel weiter zurück als die 100 Jahre, die wir jetzt besprochen haben.
Ja, das geht natürlich sehr weit zurück. Also Antisemitismus gibt es, seit das Christentum gibt, oder spätestens. Und das ist keine Erfindung von den Nationalsozialisten. Und Rassismus gegenüber anderen Ethnien und Religionen ist immer eine Folge von Kolonialismus auch gewesen. Egal, wer jetzt da Kolonialmacht war, ob es Europäer, Araber oder Chineser oder wer auch immer war.
Wenn man schaut, wie der Konflikt bei uns verhandelt wird, haben wir das Gefühl, das passiert oft so entlang einem Rechts-Links-Graben. Siehst du das auch so und woher kommt das?
Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass das so streng dem Graben entlang verläuft. Es gibt rechte Kreise, die jetzt mehr Israel unterstützen, ja. Aber es gibt auch rechte Kreise, die sehr antisemitisch sind. Sie haben Neonazis. Also das gibt es immer noch. Die Linke unterschätzt auf der anderen Seite wahrscheinlich die Bedeutung vom Holocaust für die Israeli. Und der Holocaust ist extrem wichtig für die Israeli. Das ist in ihren Knöcheln drin. Und wenn natürlich noch Hamas oder der Iran mit der Vernichtung droht, dann reagieren die entsprechend und sagen, nein, das gibt es genau gar nicht mehr. Darum ist Israel dann auch eine Atommacht. Also das hängt sehr fest mit dem zusammen. Und gewisse Linke, denke ich, unterschätzen jeweils die Bedeutung von dieser Shoah, von der Vernichtung der Juden im Zweiten Weltkrieg, wenn sie so vehement für Palästinenser eintreten. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die pro-Israel sind, die dann die Nakba nicht wirklich ernst nehmen, die Vertreibung der Palästinenser beim ersten Krieg, den wir erwähnt haben. Auf der anderen Seite gibt es, wie gesagt, bei den Linken gibt es auch einen Antisemitismus. Das gibt es dort auch, das haben wir gesehen beim Linksterrorismus in den 70er Jahren.
Sehr viel Umständnis, sehr viel Ressentiment, sehr viel Wut. Wie geht das alles wieder weg? Christoph, kannst du mir das schnell erklären?
Nein, kann ich nicht. Aber, Also, wenn man einfach sagen kann, wie jedes Ressentiment lässt sich auch das wahrscheinlich am besten durch Aufklärung bekämpfen, indem man einfach sich das Argument von der Gegenseite anlässt, oder? Frei nach Voltaire. Also, du kannst sagen, was du willst, aber ich lasse dazu. Das funktioniert übrigens auch zwischen Israel und Palästinenser. Das ist gar keine Frage. Es gibt dort sehr vernünftige Leute und gesprächsbereite Leute auf beiden Seiten. Nur sind die nicht an der Macht, oder? Macht haben seit Jahrzehnten, so sagen wir eben so seit den 80er, 90er Jahren, den 0er Jahren und so weiter, haben extremistische Kreise. Bei der Hamas ist das offensichtlich, dass das ist per se eine extremistische Organisation, eine Terrororganisation. Sie erkennt Israel nicht und will, wie gesagt, Juden vernichten. Auf der anderen Seite sitzen die in der Regierung Netanyahu, aber ebenfalls rechtsradikale Kräfte, superreligiöse Kräfte. Und man muss auch daran erinnern, dass der israelische Premier Isaac Rabin, der das Oslo-Abkommen ausgehandelt hat, nachher von einem rechtsextremen Israeli und nicht irgendwie von einem Palästinenser ermordet worden ist.
Das heisst, der Konflikt, der wird noch lange so weitergehen.
Ich glaube nicht, dass wir zwei werden erleben, dass er gelöst wird.
Danke, Christoph.
Danke dir.
Das war sie, unsere Reise zurück in die Geschichte vom Nahostkonflikt. Ich habe geschwätzt mit Christoph Münger, dem Auslandschef von Tamedia. Und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.